Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Vielleicht genau aus diesen Gründen sollte man das Crucible Theater dort lassen, wo es ist, und die Weltmeisterschaft auch dort lassen, wo sie ist, nämlich im Crucible Theater. Der gestrige Abend bot mal wieder eine fantastische Snooker-Show, wie sie nur die Snooker-Weltmeisterschaft jedes Jahr oder auch mal so alle paar Jahre schreiben kann, mit Dramatik pur und einer famosen Snooker-Session, in der sich zwei Spieler durchgesetzt haben, die wir vor der Weltmeisterschaft so sicherlich nicht auf dem Zettel hatten. Darüber werden wir sprechen, über die Entscheidungen im Achtelfinale der Snooker-WM. Wir schauen aufs Viertelfinale voraus und reden natürlich auch noch über Lukas Kleckers hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen wir heute wieder Kati. Moin!
Guten Morgen, Christian. Was ist denn da bitte passiert? Du, gestern Nachmittag dachte ich so, wir haben heute eine 5-Minuten-Sendung, wo wir sagen, ja, Mai, haben halt die gewonnen, von denen wir dachten, dass sie gewinnen werden. Und das auch noch relativ schnell. Und dann geht's so ab. Dann geht's abends so ab. Und wir sehen diese Session, die so magisch ist und die echt das Finale hätte sein sollen, aber auf beiden Tischen und dann auch wieder überhaupt nicht. Ja, und da war alles dabei. Da war alles dabei in diesem Crucible. Und das ist dann auch so eine Session, jeder und jede auf jedem Sitz in der letzten Reihe im Century Club ganz vorne, hinter den Kulissen im Presseraum, im Sendezentrum, zu Hause vorm Fernseher. Das ist so diese Session, wo alle sich einig sind, das ist besonders, das ist die Session dieser Weltmeisterschaft bisher. Das ist ein magischer Moment des Snooker. Und ich liebe das, diese gefühlte Einigkeit dann wirklich, wo alle ihre unterschiedlichen Lieblingsspieler haben und überhaupt Einstellungen zum Snooker und was macht gutes Snooker aus. Nee, da sind sich dann alle einig, dass das was ganz, ganz, ganz Besonderes war.
Das war es. Und ja, lass uns kurz trotzdem über den Nachmittag sprechen, der ja recht schnell vorbeiging. Es hatte sich ja angedeutet, mit 10-6 waren jeweils Kyron Wilson gegen Joe O'Connor und Ronnie O'Sullivan gegen Ryan Day in die finale Session gegangen. Gestern war ja ein Tag, wo es nur zwei Sessions im Crucible gab. Es ist tatsächlich so gekommen, es gab kein Mid-Session-Interval gestern Nachmittag.
Ja, und stattdessen gab es dann eine Exhibition. Na, da haben sie den Ken Doherty nochmal rausgeholt und wer war es noch? Dennis Taylor, glaube ich, der das immer noch macht. Den wird man auch nicht los. Interessant. Ja, das musste man dann machen, weil es eben kein Interval gab und das ist ja so die Regel im Crucible, dass die Leute, das ist ja klar, wenn du ein Ticket buchst für die entscheidende Session auf beiden Tischen, dann kann es sein, dass da kein Interval ist. Es kann sogar in späteren Matches ja im Prinzip auch sein, dass es gar keine Session gibt quasi. Aber wenn es sich mindestens ein Mid-Session-Interval gab, dann ist es so, dass meistens irgendeine Exhibition eben aufgezogen wird. Und das haben sie jetzt hier auch gemacht. Das ist ja auch das Praktische an Sheffield. Da sind ja genug Legenden vor Ort. Du triffst sie ja überall. Du triffst sie beim Kaffee trinken, du triffst sie später in der Bar, du triffst sie hinter den Kulissen, du triffst sie am Stage. Du wirst sie nicht los, du triffst sie im Wintergarten. Gar kein Stress, du triffst sie beim Shopping. Ja, also überall sind die und deswegen auch gar nicht schwer, dann so eine Exhibition auf die Beine zu stellen. Aber wir haben sie halt gebraucht und das war schon wieder so ein Zeugnis des schlechten Schedulings. Was machen die denn? Komm, da hätten wir uns doch Sonntag nochmal eine Finalsession gegönnt, anstatt jetzt hier dieses Nachmittagsding zwischen Kyron Wilson und Joe O'Connor und Ronnie O'Sullivan gegen Ryan Day. Also ja, ich meine, Ronnie O'Sullivan hat Ryan Day geschlagen. Ryan Day hat ungefähr 7 Frames mehr gewonnen, als ich von ihm erwartet hätte. Aber das ist ja auch im Normalfall so, wenn man eine Münze wirft, ne, manchmal geht es halt auch zugunsten von Ryan Day dann aus. Das ist ja auch das Schöne und der hat teilweise auch sehr gute Snooker gespielt. Ja, am Schluss dann halt nicht mehr so, hat noch einen Frame geholt, den 19. Aber na, Christian, was machen wir da draus? Es war ein Sieg mit Ansage für Ronnie O'Sullivan. Es waren schöne Breaks dabei, aber es war, wie er selbst sagen würde, mittelmäßig.
Ja, das war's auch. Also irgendjemand schrieb gestern, wie toll doch Ryan Day mitgehalten hat über 2,5-3 Sessions. Und ich dachte so, hä? Haben die ein anderes Match gesehen? Weil Ryan Day hat eigentlich, wenn überhaupt, in der Anfangsphase des Matches mitgehalten. Aber spätestens ab der zweiten Session war das Ding meiner Meinung nach durch. Viel zu viele Fehler. Und Ronnie O'Sullivan wurde damit bisher weiterhin nicht gefordert. Und ja, Ich tue mich noch schwer damit, das einzuschätzen. Wir werden ja gleich dann noch über seinen Viertelfinalgegner sprechen. Zum anderen Match noch. Was fängt Joe O'Connor jetzt mit dieser Weltmeisterschaft an? Ich hoffe, er kann das Positive mitnehmen, auch wenn die Niederlage gegen Cameron Wilson jetzt schon ein bisschen schmerzen wird.
Ja, also das darf der auch gar nicht negativ sehen jetzt. Bitte, bitte Joe O'Connor, auch du bist natürlich Profisportler mit Ambitionen. Jetzt kommt wieder die weichgespülte Kathi, die hier möchte, dass du dich bitte freust. Aber ja, bitte freu dich, Joe O'Connor, weil das war doch so ein schönes Debüt. Ja, im Crucible mit seinen Omas vor Ort, die dann auch noch bei Eurosport sagen durften, wie toll sie ihn finden. Und der wurde mal wirklich gezeigt. Und auch wir wissen jetzt, dass er gerne boxt. Na, manche von uns wussten das vorher schon, aber jetzt weiß es die breite Öffentlichkeit. Und so ein sympathischer Auftritt und die Umarmung von Mark Selby, die auch keine 20 Sekunden gedauert hat, sondern einfach nur unterstützend war. Und dann noch ein guter Auftritt gegen Kyron Wilson, er hat jetzt nicht mitgehalten, das ist ähnlich wie bei Ryan Day, aber er hat trotzdem seine Momente gehabt und er hat ein Century Break gespielt im 16. Frame und das im Crucible und er hat sich Frames erkämpft gegen den Kämpfer, ja, und da waren so viele Momente fürs Poesiealbum dabei. Ich hoffe wirklich, dass er sich freut. Für uns war es ein gelungenes Joe O'Connor Debüt im Crucible. Ich meine, da überhaupt ein Frame zu gewinnen, da überhaupt ein Match zu gewinnen gegen einen vierfachen Weltmeister und dann noch 6 Frames gegen Kyron Wilson im Match danach obendrauf. Also, da kann man sich hoffentlich freuen. Freu dich, Joe, wir freuen uns für dich und ich würde wirklich sagen, also zusammen mit Felix Frede ein absolut gelungenes Debüt bei dieser Weltmeisterschaft.
Absolut. Und der Verbleib in den Top 32 ist ihm jetzt auch nicht mehr zu nehmen. Also Joe O'Connor ist jetzt Top 32 Spieler auf der Main Tour. Ich denke mal, da ist soweit alles im Plan und ich hoffe, dass das für ihn auch so weitergeht. Nächster Gegner für Ronnie O'Sullivan wird sein, und ich kann es nicht fassen, dass ich das sage, denn wenn man sich die Statistiken des gestrigen Matches anguckt, aber okay, wird Stuart Bingham sein. Und der hat gegen Jack Lisowski mit 13-11 gewonnen, wobei man eigentlich eher sagen muss, Jack Lisowski hat dieses Match mit 11-13 verloren. Ein Match, das er nie und nimmer verlieren darf gegen jemanden, der um die 82-83% Locherfolg war gegen Ende des Matches, gegen jemanden, der über die kompletten 13 Frames, die er gewonnen hat, gerade mal 3 höhere Breaks gespielt hat, aber gegen jemanden, der dann halt auch einfach mal eine Safety spielen kann. Und ich finde, Jack Lisowski hat in diesem Match gegen Stuart Bingham mal wieder gezeigt, warum er es so schwer hat, auf der Main Tour einen Titel zu holen.
Ja, und warum das manche sogar für unmöglich halten, ne? Also, ich fand deinen Tweet so schön gestern, du gesagt hast, eine einstellige Zahl von vernünftigen Safeties hätte Jack Lisowski reichen müssen. Das war für mich wirklich der Tweet des Tages. Natürlich traurig, ne? Wir machen das ja nicht gerne. Also, ich würde jetzt hier auch gerne sitzen und sagen, wow, souveräner Sieg von Jack Lisowski, jetzt ist er weiter. Er unterhält uns aufs Beste und er hat jetzt sogar Chancen aufs Halbfinale oder vielleicht sogar auf den Titel. Es ist alles offen vor ihm im Draw und wer soll ihn stoppen? Das würde ich sehr gerne mal sagen. Weil der Jack Lisowski, na, der probiert ja auch viel, hat sich eine Auszeit genommen, hat schon auch viel geleistet in seiner Karriere und hat es auch wirklich nicht immer einfach gehabt. Aber gegen den Stuart 80% Locherfolg Bingham musste halt einfach im Crucible auch mal gewinnen. Ja, und wie er sich da teilweise die Frames hat noch abknüpfen lassen, den 23. zum Beispiel, wo er eine 67 gespielt hat und trotzdem den Frame noch verloren hat. Das war doch, das hat einem doch das Herz gebrochen als Jack Lisowski-Fan. Da war er gerade mal wieder im Aufwind. Da hat er eine 84 gespielt gehabt und eine 123. Hat er den Stuart Bingham mal kurz wieder abgemeldet gehabt. Aber nee, dann halt wieder sowas. Und dann auch noch den letzten Frame dann, ne? Zu null verloren. Ach, es ist wirklich, wirklich schade für Jack Lisowski, aber halt auch mit Ansage irgendwo. Ja, dass du da jetzt gegen jemanden verlierst, der in dem Jahr vor dem Crucible ja noch keinen oder vor der WM noch kein Match überhaupt gewonnen hatte. Der so Probleme mit den Augen hatte, dass der quasi die Bälle nicht mehr gesehen hat. Und dann verlierst du dagegen. Also, Jack Lisowski, was sollen wir noch machen? Ne? Was soll er noch machen? Das frage ich mich jetzt auch. Ja, eine Safety mal spielen. Es könnte so einfach sein. Er kann das ja im Prinzip auch. Also das kann mir doch auch keiner erzählen, dass der nur Bälle in Taschen spielen kann. Im Prinzip könnte der das doch auch. Er müsste es nur mal machen. Aber wenn er das jetzt halt seit 10 Jahren nicht macht, dann ist es halt auch so, dass vergangenes Verhalten die beste Vorhersage ist für zukünftiges Verhalten. Ja. Und dann wird er weiterhin keine Safety spielen. Und wir reden nächstes Jahr bei der WM über ein ähnliches Match gegen, was weiß ich, Zhang Anda.
Es ist frust. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es für Jack Lisowski-Fans ist. Für die muss das doch unheimlich frustrierend sein, so ein wunderbarer, offensiv anzuschauender Spieler, der, wenn er im Flow ist, im Break ist, wirklich wundervoll anzuschauen ist, aber ja, hier und da mal eine bisschen bessere Shot Selection. Ich meine, der Typ hat, ich zähle mal kurz nach, 11 Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt in einem Match gegen Stuart Bingham, der 3 davon gespielt hat, verliert das Ding mit 11-13 und das einzige Problem daran ist wirklich, dass er, und ich bleib dabei, eine einstellige Anzahl würde ausreichen. Einfach in 2-3 Frames einfach mal statt dem grandios fehlschlagenden Einsteiger, der 5 Meter neben die Tasche geht, den kompletten Tisch öffnet und Stuart Bingham 3 mögliche Rote vor 7 Taschen stellt, einfach mal eine Safety spielen, eine vernünftige. Es ist doch nicht so schwer eigentlich. Also das muss, und wenn es für mich schon so frustrierend ist, will ich gar nicht wissen, wie es für Jack Lisowski-Fans ist.
Ja, und wie es für Jack Lisowski doch selbst auch sein muss. Ja, und was mich auch wundert, ich meine, der Jack Lisowski, ich schätze den auch als jemanden ein, der eigentlich auch ein vernünftiges Hirn in seinem Kopf hat. Und was der doch jetzt beobachtet haben muss im Lauf seiner Karriere, ist die Ära Selby mit seinem Matchplay, ne, wo du den nicht vom Tisch runterbekommen hast, und Granit und die Safeties des Jahrhunderts. Dann wird er aber auch mitbekommen haben, dass Leute, also dass dann auch Yan Bing Chao von den chinesischen Spielern so erfolgreich war, obwohl der nicht der mit dem allerbesten Lochspiel war, sondern der mit dem komplettesten, bevor er komplett auf die kriminelle Bahn abgedriftet ist, oder ehrlicherweise auch ein bisschen nachdem er auf die kriminelle Bahn abgedriftet ist. Dann wird er doch aber auch mitbekommen haben, wie Judd Trump Weltmeister wurde, nachdem er sein komplettes Spiel entdeckt hatte. Nachdem es eben nicht mehr nur offensiv Hurra wie 2012 war, sondern nachdem er sich da abgerundet hatte. Und dann wird er doch jetzt auch mitbekommen haben, wie Mark Allen plötzlich ganz vorne auf allen Plakaten drauf ist. Und auf manchen sogar zwei. Ich glaube, Mark Allen ist ja nicht zweimal auf dem Champion of Champions-Plakat
ja, jetzt drauf. Ist mir gestern auch, fand ich lustig.
Ja, also finde ich auch wirklich sehr interessant, weil er hat ja auch das Shootout gewonnen. Nein, gut, also das wird er jetzt auch gemerkt haben, dass Mark Allen langweiliger in vielen, vielen Anführungsstrichen geworden ist in seiner Spielweise und erfolgreicher. Also das musst du doch sehen, oder? Und da musst du doch irgendwie drauf reagieren. Und das scheint doch im Moment der richtige Weg zu sein. Vielleicht ändert sich Snooker wieder komplett in den nächsten Jahrzehnten und das wird dann irgendwann nicht mehr die richtige Strategie sein. Aber im Moment, in den letzten 10 Jahren, also das spricht doch alles für sich. Da müsste der Jack Lisowski nur mal zuhören.
Ja, das müsste er. Aber er ist jetzt ausgeschieden und das hätte beim besten Willen nicht sein müssen. Ob es einen Unterschied macht, ist die nächste große Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Denn dass dieser Stuart Bingham, so wie er gegen Lisowski gespielt hat, eine Chance hat gegen Ronnie O'Sullivan, Kati, das können wir, glaube ich, mal gehörig in Frage stellen. Die Bilanz von Bingham gegen O'Sullivan ist grauenhaft, wobei kurioserweise die Siege, die Stuart Bingham gefeiert hat, waren bei Triple Crown Turnieren, natürlich allen voran der Sieg 2015. Aber dieses Jahr, ich tue mich schwer, da irgendwie Bingham große Chancen einzuräumen.
Ja, Christian, ich auch. Das ist doch böse. Ach Mann, aber ja, mit 80% Locherfolg gegen Ronnie O'Sullivan, da kann der Ronnie O'Sullivan mit 60% Locherfolg halt noch gewinnen. Das ist das Problem. Ja, ist schwierig.
Weil er Safeties spielt.
Ja, richtig. Also den Stuart Bingham, also ich meine, das wäre jetzt richtig peinlich für Ronnie O'Sullivan, wenn er da jetzt verlieren würde. Stell dir, aber ich fände es auch passend. Wäre das nicht passend? Stuart Bingham verhindert den Rekord von Ronnie O'Sullivan. Also eigentlich steht das, finde ich, schon quasi so in den Geschichtsbüchern. Er muss es nur noch umsetzen, der Stuart. Ah, schwierig. Ich meine, mit dem Breakbuilding, du kriegst Chancen gegen Ronnie O'Sullivan. Mindestens eine pro Frame. Aber halt nicht 4, ne? Deswegen, und auch nicht 6 Rote vor 6 Taschen. Ah, es ist alles schwierig. Alles schwierig.
Wir werden es sehen. Es geht heute ja dann gleich los. um Andreas zu zitieren, jetzt kommen die beiden besten Tage des Snookerjahres. Das Schlimme ist, mit dem Wegfall der Viertelfinalsession im Tempodrom habe ich nicht mal Gegenargumente. So, aber wir müssen erstmal über eine dramatische, die dramatischste Entscheidung dieser Weltmeisterschaft bisher reden. Und das war das Duell zwischen John Higgins und Mark Allen. Mark Allen hatte nach seinem Zwischensport, bevor sie in die letzte Session gegangen sind, eine 9-7 Führung, die dann relativ schnell dahin war, weil John Higgins sich gedacht hat, ich werfe hier nochmal einiges rein, was ich in mir finde, und das dann so weiterging und wir relativ schnell, glaube ich, uns alle klar waren, das Ding wird in einen Decider gehen. Und der war dann auch nochmal eines absoluten Deciders würdig und da hat John Higgins dann mal wieder sein Meisterstück abgeliefert.
Ja, also mehr John Higgins geht eigentlich gar nicht als in dieser letzten Session. Ich habe schon wieder Gänsehaut, weil ich nur dran denke. Aber du hast auch absolut richtig schon gesagt, es steuerte auf einen Entscheidungsframe zu. Als man rauskam und sah, okay, wie ist John Higgins drauf, ne, so im zweiten, dritten Frame der Session, da war schon klar, das gibt einen Entscheidungsframe. Dann hast du noch neben den Tisch geguckt, da stand da Paul Collier und der hat ja auch jetzt nur noch Entscheidungsframes abbekommen bei seiner letzten WM. Und das ist aber auch so passend und ich finde, der war auch genau der richtige Mann jetzt für dieses Match und für diesen Entscheidungsframe. Ach, John Higgins. Also ich frage mich jetzt aber, wo hat Mark Allen das verloren? Weil eigentlich so über das gesamte Match hinweg gesehen war Mark Allen schon der deutlich bessere Spieler, auch wieder was die Breaks angeht. Ne? Da können wir jetzt, ist nicht ganz so schlimm wie bei Stuart Bingham, aber auch bei John Higgins kann man die 50-plus-Breaks jetzt relativ gut abzählen. Wohingegen Mark Allen da doch stärker unterwegs war, hatte das Match ja auch ganz am Anfang schon mit der 119 Total Clearance begonnen. Ja? Wir hatten nach der ersten Session gesagt, okay, vielleicht hat Mark Allen die Session mit 4-4 schon verloren und vielleicht wird ihn das später noch verfolgen, hat es. Und dann aber auch gestern Abend, dieser eine schwache Ball, wo er positionsmäßig oder safetymäßig das überhaupt nicht richtig hinbekommen hat und John Higgins und nicht den leichten Weg genommen hat, sondern irgendwas probiert hat und John Higgins die roten aufgemacht hat und ihn zum Comeback in einem Frame eingeladen hat. Da, das war auch nochmal so ein Schlüsselframe, der dann an John Higgins ging. Und das war noch nicht der Entscheidungsframe, ja, sondern einfach dieses, okay, ich mach dem John Higgins auch nur einen Millimeter von diesem Tisch auf. Und obwohl das nicht nötig war, das war so ein Stoß. Ich habe den noch wirklich vor Augen, wie da die Roten eigentlich schön an der Bande lagen und dann macht er sie auf, obwohl es keinen Grund dafür gab so richtig. Und John Higgins schlägt dann auch zu und das war schon ganz, ganz, ganz gefährlich. Und ab dann war wirklich dieser Entscheidungsframe nicht mehr zu verhindern.
Das war ja. Aber für mich mit die entscheidende Szene, auch wenn du recht hast, aber das gesamte Match über hatte so viele Wendungen, dass da jetzt an der ersten Session festmachen würde ich gar nicht so sehr. Für mich war es auch entscheidend, einfach die Grüne im vorletzten Frame. Ach, das, wenn die fällt, ne, dann reden wir heute über Mark Allen, der damit eine Riesenchance auch vergeben hat, müssen wir gleich drüber sprechen. Und John Higgins, der wird in den Top 16 bleiben. Aber dieser Entscheidungsframe, da müssen wir auch einfach drüber reden. Mark Allen ist in einem tollen Break und ja, nach 62 Punkten verschießt er und lässt John Higgins ein Double liegen. Und ich glaube, alle haben zu diesem Zeitpunkt genau eine Sache gedacht, nämlich John Higgins mit so knapp 60, 65 Punkten Rückstand bei noch 67 bis 75 auf dem Tisch. Es liegt ein Double da als möglicher Einsteiger. Das Ding ist durch.
Da hatte sich so kurz der Himmel, der Sternenhimmel über Sheffield nochmal geöffnet und das Mondlicht schien herab auf Tisch 1, auf diesen Snookertisch, an dem John Higgins stand und Paul Collier daneben. Und John Higgins ging dieses Double an. Und ehrlicherweise, also für mich lag da kein Double, Christian. Du sagst das so, ja, das lag da. Ich meine, ganz ehrlich, für die allerwenigsten Leute lag da ein Double, außer für John Higgins. Aber der hat das ja auch so gespielt, ohne Netz und doppelten Boden, muss man auch sagen. Oder wenn der nicht reingegangen wäre, so wie die Weiße danach da lag, da hätte Mark Allen wirklich 2-3 Rote wahrscheinlich sogar lochen können, gleichzeitig. Ne? Gar kein Problem. Also das war schon, das war volles Risiko. Aber das war gleichzeitig, John Higgins macht das so, wo der jetzt nicht so dasteht und man sieht schon die Verzweiflung und er fühlt sich gezwungen jetzt zu diesem Double, sondern nee, der geht da an den Tisch und mit aller Ruhe und dann spielt er das Double halt. Und dann geht das rein, Christian. Und da war auch schon der Zeitpunkt, wo Mark Allen nachher gesagt hat, ja gut, Da sah ich den Film schon vor mir ablaufen, ne, den wir alle gesehen haben und den alle im Crucible gesehen haben, wie John Higgins sich aufmachte zu diesem Break und wie er Punkt um Punkt sammelte. Und er musste ja auch eine gute Ausbeute haben, weil Mark Allen hatte ja schon 62 Punkte auf der Uhr. Und es war nicht immer einfach. Die letzte rote, Christian, die letzte rote, oder? Also das war jetzt auch nochmal ein ganz schwerer Ball am Schluss. Und dann die Farben. Und John Higgins machte eine John Higgins Clearance, wie wir sie schon so oft gesehen haben und wie wir sie doch irgendwie noch nie gesehen haben. Das war, also meinte er selbst ja auch, eine seiner allerbesten John Higgins Trademark Clearances. Und da kannst du John Higgins Fan sein oder nicht, aber das ist schon einfach magisch, wie er das macht, wie er das runterspielt und danach fasst sich so ein bisschen, ne, sagt ja, ja, also unter Druck, da mache ich das meistens ziemlich gut. Also ich meine, Wahnsinn. Was für eine Clearance. Und auch von Paul Collier, finde ich, als Schiedsrichter in diesem Entscheidungsframe, da hat man auch nochmal die ganze Klasse von ihm gesehen. Der behandelt so einen Entscheidungsframe auch wirklich wie jeden anderen Frame. Paul Collier ist immer langsam, also ein Ticken langsamer als die anderen, wenn es darum geht, die Bälle aufzusetzen und so. Und er macht das mit einer Ruhe und mit seiner wunderschönen Stimmlage konsequent, ruhig, als wäre nichts in diesem Entscheidungsframe. Und so hat John Higgins auch gespielt. Konsequent, ruhig, als wäre eigentlich gar nichts. Und dann war es vorbei und dann war Mark Allen raus.
Ja, Mark Allen ist raus. John Higgins bleibt in den Top 16. Wir sprechen gleich noch kurz über Mark Allen, aber man muss auch einfach den Hut vorziehen. Die Frage ist jetzt, wie es weitergeht für John Higgins. Ne? Das Problem bei ihm in der Vergangenheit war ja immer, dass gegen Turnierende dann so ein bisschen die Kraft ausging. Und ich fürchte, wenig Kraft gelassen haben wird er jetzt in dem Match nicht.
Ja, das war natürlich absolute Anstrengung. Und er war ja auch derjenige, der noch mehr mit dem Rücken zur Wand stand. Er war ja derjenige, der nach dieser grünen im 24. Frame den Entscheidungsframe noch erzwingen musste. Also, das hat richtig viel Energie gekostet und das macht uns natürlich Sorgen. Wir erinnern uns an die Phase, wo John Higgins in jedem WM-Finale stand und das verloren hat. Und da dachten wir uns schon immer, das ist mehr eine Energieproblematik als jetzt eine Kann-im-Crucible-nicht-gewinnen-Problematik oder sowas, weil er hat ja oft genug im Crucible gewonnen, ja. Deswegen wird das einfach richtig schwierig jetzt. Wir haben das jetzt auch in normalen Turnieren zu Genüge erlebt, dass plötzlich so der Stecker gezogen wird bei John Higgins. Ich hoffe einfach, dass er das jetzt nicht wird, weil irgendwie, das ist jetzt pathetisch, aber das ist ja jetzt Mark Allen auch irgendwo schuldig. Weil Mark Allen, der hat sich an manchen Stellen nicht klug angestellt, aber die Energie hätte der jetzt weiter gehabt. Ja, und der war einer der Mitfavoriten auf den Titel und jemand, der den offenen Draw vor sich hätte sehen müssen und gesehen hat. Und jetzt, also für mich ist der John Higgins, der ist jetzt dem Mark Allen schuldig, dass er richtig was draus macht aus diesem super knappen Sieg. Weil es auch wirklich, ich finde es schade, dass Mark Allen jetzt raus ist. Ich freue mich für John Higgins, keine Frage, aber ich finde es schade, dass Mark Allen raus ist, dass er wieder diese Chance jetzt nicht genutzt hat, sich hier seinen WM-Titel zu holen. Also John Higgins, du bist für mich jetzt auch in der Pflicht, ne, Freund?
Genau, ich finde es auch sehr schade, aber ich glaube, für Mark Allen war diese Favoritenrolle dieses Jahr too much. Ne? Spätestens mit dem, er hat es ja gesehen, es wurde die ganze Zeit darüber geredet, wie deutlich einfacher, in Anführungsstrichen, die obere Turnierhälfte ist. Dann sieht er, wie Luca Brissell ausscheidet. Er sieht, wie Ali Carter ausscheidet. Er sieht, wie Mark Selby rausgeht. Dann hat er sein Auftaktmatch gegen Robbie Williams, wo die ganze Zeit gesagt wurde, ja okay, das ist ja der, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der am niedrigsten platzierte Spieler des Turniers mit Weltranglistenposition, jetzt alle zusammen auf 3, 45. ich habe das Gefühl gehabt, Mark Allen war die gesamte WM über so ein bisschen verkrampft, so ein bisschen nicht locker genug. Ich glaube, der hat sich selber auch einfach zu viel Druck dann gemacht mit dieser Riesenchance auf den WM-Titel. Er ist ja sowohl gegen Robbie Williams als auch gegen Mark Allen, als auch gegen John Higgins, hatte man nie das Gefühl, der ist jetzt absolut im Driving Seat, der ist jetzt richtig vorne, richtig absolut fokussiert im Match. Irgendwie war das immer viel zu viel Kampf und Krampf.
Das stimmt, aber jetzt, wo du das sagst, frage ich mich, haben wir überhaupt schon jemanden gesehen, der 100% fokussiert, jetzt schon das A-Game zeigt und total im Driving Seat ist? Oder Driver Seat?
David Gilbert? Keine Ahnung.
Ja, gut, ja, mag sein. Aber ich meine, eigentlich war der ziemlich gleich auf mit Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, ne? Wo man sagen würde, okay, ja, die haben sich jetzt alle noch nicht mit größtem Ruhm bekleckert, aber waren wieder auch so Bälle dabei, die zeigen, warum sie die Titelfavoriten sind. Also eigentlich, finde ich, war der ziemlich gut dabei. Aber jetzt halt auch leider ganz schnell wieder raus. Also, und ich meine, John Higgins hat das ja auch ein bisschen. Ist ja auch ein bisschen betrieben hier mit dem Favoritenrollenspiel hier mit Mark Allen. Das war ja schon wirklich ausgefuchst von ihm vor dem Match. Hat sich jetzt am Schluss offenbar ausgezahlt, ne, John? Wir haben das genau mitbekommen, was du da vorhattest.
Ja, und jetzt muss man sich mal eine Sache auf der Zunge zergehen lassen, Kati. David Gilbert, Stephen Maguire, Kyron Wilson, John Higgins. Einer dieser vier wird im WM-Finale sein.
Nee, Christian, nee.
Na doch.
Ja, Wahnsinn, oder?
Also, weil es ist die Frage, ne? Was fängt man jetzt damit an? Es ist kurios. Es wird ein absoluter Überraschungsfinalist werden. Das steht jetzt schon fest. Egal welcher der vier es wird. Man hätte mit allen nicht gerechnet. Es sind wunderbare Viertelfinals, die jetzt heute auf uns zukommen. Um 11 Uhr geht es direkt los mit David Gilbert gegen Stephen Maguire, mit Judd Trump gegen Jack Jones. Am Nachmittag dann Kyron Wilson gegen John Higgins und Stuart Bingham gegen Ronnie O'Sullivan. Am Abend dann wieder die Matches des Vormittags. Also eigentlich ein richtig schönes, abwechslungsreiches Line-up und wir wissen immer noch nicht, wer Weltmeister wird.
Ja, Gott sei Dank, Christian. Ja, jetzt freuen wir uns wirklich auf diese Viertelfinals. Das ist ja auch so ein besonderer Moment, wo es nochmal frisch losgeht im Crucible. Wir haben heute nur frische Matches zu bieten. Und das ist ja eigentlich vom Plan jetzt auch mal ganz ordentlich. Also ich meine, die letzten Tage, das hätte man wirklich besser lösen können. Also ich hätte mir hier den Mark Allen und den John Higgins lieber am Sonntag angeschaut, ehrlicherweise, als am Montagabend hier zu ganz später Stunde, ne, kurz vor Mitternacht, wenn Dienstag Arbeitstag ist. Aber ja, wir konnten es halt uns nicht aussuchen. Und jetzt haben wir die Viertelfinals. Alle beginnen frisch heute. Das heißt, wer jetzt nochmal einsteigen will, wie gesagt, heute ein Haufen unbeschriebene Scoreboards noch am Morgen und am Nachmittag. Und dann stehen uns jetzt intensive 2 Tage bevor, das ist auch ganz klar. Morgen haben wir Feiertag bei uns, das ist auch entspannt. Da kann man sich wunderbar die Viertelfinal-Dramatik dann ganz geben von der Entscheidung her. Aber es ist jetzt doch irgendwie eine offene WM, aber dann vielleicht auch wieder nicht. Also wir müssen einfach weiter gucken. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, Christian, um rauszufinden, wer Weltmeister wird.
Und das werden wir auf jeden Fall auch tun. Es ist unfassbar, was diese Weltmeisterschaft bisher an Dramatik bietet, obwohl sie ja Century-mäßig sehr unterwältigend ist bisher, aber das stört mich inzwischen fast gar nicht mehr. Wir müssen noch über eine Sache kurz reden, und zwar hat unser lieber Lukas Kleckers, unser deutscher Main-Tour-Spieler, gestern eine Ankündigung gemacht, die dann doch ein Stück überraschend kam. Ist ja in einer dritten Quali-Runde an Chris Wakelin gescheitert. Eine Niederlage, die dann bedeutungsvoll war, weil das bedeutet, er wird von der Main Tour fallen. Und er hat sich entschlossen, nicht in die Q-School zu gehen. Wir werden darüber detaillierter nochmal sprechen nach der Weltmeisterschaft, ganz in Ruhe, weil da muss man, glaube ich, auch mal ein paar generelle Fragen stellen, warum jetzt die deutschen Spieler da auch irgendwann die Reißleine ziehen und Lukas, Simon beide jetzt gesagt haben, sie gehen nicht in die Q-School. Aber es könnte tatsächlich Kati sein, nächstes Jahr gibt es seit langem die erste Snooker-Saison ohne deutschen Spieler.
Das ist richtig. Das ist jetzt eine wahrscheinliche Option. Wir haben natürlich den Flo Nüssle hier noch am Start als deutschsprachigen Spieler in der Q-School. Na, das wäre natürlich besonders schön, wenn das klappen würde jetzt. Aber ich will eigentlich gar nicht so sehr jetzt an die Zukunft denken, untypischerweise, sondern mal wirklich lieber an die Vergangenheit und an die vielen, vielen, vielen schönen Snooker-Momente, die wir mit Lukas Kleckers erlebt haben als Profi. Und deswegen sagen wir auch, das müssen wir nochmal gesondert aufarbeiten, wo wir diese ganzen Glanzpunkte nochmal durchgehen und wen er alles geschlagen hat. Er war nie der konstanteste Spieler. Er hatte öfters mal Probleme mit Leuten, wo wir gesagt haben, die hätte er auf dem Papier, ne, 15 Mal schlagen müssen. Aber dann kamen wieder diese Matches, wie ja auch zuletzt, ja, wo er nochmal Top-Namen geschlagen hat, hier Lisowski und so. Ne? Also, das war unser Lukas, der hat das top gemacht, der hat im Tempodrom gegen Judd Trump gespielt. Also, das waren alles besondere Momente, die wir nur dank Lukas erlebt haben und wir durften mitzittern und dann hat er sich immer wieder neu qualifiziert, dann über die Q-School und so. Er hat sich dann wieder gerettet und also, und es war jetzt so knapp. Ein Sieg gegen Chris Wakelin und der wäre möglich gewesen, aber natürlich schwierig. Dann wäre er schon wieder auf der Einjahresrangliste, wäre schon wieder drin gewesen in den Tourcards, ne? Also man darf auf gar keinen Fall jetzt hier rausgehen und sagen, ja, Mai, der Lukas Kleckers, der ist jetzt halt irgendwie gescheitert als Profi und jetzt versucht es halt nicht mehr. Nein, das war sauknapp. Er hat sein Potenzial gezeigt. Er hat auch, finde ich, zeigen müssen, weshalb es so schwer ist für deutsche Profis, erfolgreich zu sein auf der Main Tour. Aber er hat dafür, für all diese Widrigkeiten, auch richtig viel Erfolg gehabt und uns richtig gute Momente beschert. Na, auch so Shootout-Auftritte und sowas, wo er dann plötzlich ganz anders gespielt hat. Also in dem Sinne, super schade natürlich, dass er es jetzt nicht probiert. Super verständlich, dass er sich jetzt eine Pause nimmt. Hoffentlich ist es nur eine Pause und wir sehen ihn in ein, zwei Jahren wieder. Und vor allem echt danke, Lukas, für diesen Nervenkitzel, den wir erleben durften mit dir und dafür, dass er auch so ein Vorzeigeprofi war und so ein sympathischer Typ, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, es war eine tolle Zeit und ich hoffe, das sieht er auch so.
Ja, das hoffe ich auch. Und ein Whitewash gegen Mark Selby können nicht viele Spieler von sich behaupten. Hat eine ausgeglichene Bilanz gegen den. Also da muss er auf jeden Fall eigentlich irgendwann nochmal ran. Wir werden das Ganze beobachten und wie gesagt, nach der Weltmeisterschaft werden wir da ganz in Ruhe drüber sprechen und vielleicht ja dann auch mit Lukas zusammen müssen wir mal gucken. Aber jetzt drücken wir erstmal den WM-Viertelfinalisten die Daumen. Und werden das Ganze genießen. Die Weltmeisterschaft rückt so langsam in ihre entscheidende Phase. Grüße an Andreas, gute Besserung. Jetzt genießt die beiden besten Tage des Snookerjahres. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis morgen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.